Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mind Matters. Heute geht es um ein Thema, das viele von uns betrifft, über das aber selten offen gesprochen wird. Es geht um Einsamkeit. In meinen Seminaren im Unternehmen, dann erlebe ich immer wieder, dass Einsamkeit spürbar ist und gleichzeitig irgendwie auch ein Tabu bleibt. In dieser Folge führe ich ein Gespräch mit der Psychotherapeutin Ulrike Bondig und gemeinsam sprechen wir darüber, wie Einsamkeit in unterschiedlichen Lebens- und Arbeitsphasen entsteht, warum sie gerade in Veränderungsprozessen häufig auftritt und natürlich auch, wie wir lernen können, sie besser zu verstehen und mit ihr umzugehen. Vielen Dank, dass du gekommen bist, Ulrike. Ich habe mich so richtig gefreut, dass du Zeit genommen hast für dieses sehr, sehr spannende Thema. Möchtest du vielleicht dich erst selbst vorstellen? Ich habe hier nur so ein paar Worte zu dir gesagt.
Ja, kann ich machen. Mein Name ist Ulrike Bondig. Ich bin psychologische Psychotherapeutin, arbeite in eigener Praxis, vorwiegend mit Erwachsenen, bin aber mit dem anderen Fuß stehe ich noch in der Beratungsstelle und arbeite da beraterisch mit Kindern, Jugendlichen, Familien und Paaren, also auch noch in den anderen Settings.
Genau. Also ganz breit und ganz viele Facetten.
Genau, ganz abwechslungsreich.
Ja, schön, schön. Ja. Gut, Ulrike, bevor wir über die vielen Facetten von Einsamkeit sprechen, dann lasst uns vielleicht mit so ein paar grundlegende Punkte anfangen. Du arbeitest ja täglich mit Menschen und da kommt ganz bestimmt auch das Gefühl häufig vor von Einsamkeit, unter bestimmt viele anderen auch. Sag erstmal, was ist Einsamkeit eigentlich und woran unterscheidet es sich von Alleinsein? Und was ist der Unterschied?
Also ich finde, ein ganz wesentlicher Unterschied ist, sage ich mal, dass Alleinsein ja so ein bisschen so ein äußerer Zustand ist, ne? Das heißt, es sind keine Menschen um mich herum, die sind abwesend. Ich bin jetzt temporär für mich alleine in meiner Wohnung irgendwo und beschäftige mich mit mir selbst oder mit anderen Dingen, aber eben in Abwesenheit von anderen Menschen. Und Einsamkeit ist ja so ein hochsubjektives Erleben, ne? Das heißt, ich kann mich ja auch unter Menschen extrem einsam fühlen. Ich kann mich in der Partnerschaft extrem einsam fühlen. Oft sagt man dann allein, aber eigentlich ist es dieses subjektive Erleben, dass ich irgendwie mich nicht verbunden fühle mit den Menschen, ne? Und wenn ich, sage ich mal, entweder in der Anzahl der Leute, die ich brauche nach meinem Bedürfnis oder aber in der Qualität der Beziehung zu den Menschen, die ich habe, unzufrieden bin, dann entsteht sowas wie Einsamkeit.
Ja. Gibt es so Lebensphasen, wo du sagen könntest, da kommt es häufiger vor? Du arbeitest ja, sagst du, mit Kindern und alle Altersgruppen.
Also mein subjektiver Eindruck war immer, dass es mit, sage ich mal, im höheren Lebensalter häufiger ist. Ich hatte das aber tatsächlich auch nochmal, weil es mich interessiert hat, recherchiert und da gibt es so verschiedene Ansatzpunkte, aber es gibt eigentlich zwei Peaks. Man sagt so ein bisschen, es verläuft so U-förmig, ne? Also gerade das, sage ich mal, die Pubertät, das junge Erwachsenenalter ist tatsächlich ein Höhepunkt von Einsamkeit. Das fand ich auch nochmal selbst ganz spannend. Ja. Und dann wirklich das sehr hohe Erwachsenenalter, sage ich mal, jenseits der 80, ist dann auch nochmal eine Altersphase, wo es tatsächlich zu deutlich mehr Einsamkeit kommt.
Okay, und das sind ja natürlich dann wahrscheinlich unterschiedliche Auslöser. Was sind genau. So unterschiedliche Lebensphasen, wenn wir sagen, erst die Jugendliche, was sind da Auslöser oder Faktoren, die dazu führen können, dass man sich einsam fühlt?
Naja, ich glaube, das ist natürlich eine Phase, wo es um Identitätsfindung, Identitätsbildung geht. Wir sind total, oder als Jugendliche sind wir total verunsicherbar, ganz schnell, kleinste Signale werfen uns sehr schnell aus dem Gleichgewicht. Ne? Es findet eine sehr hohe soziale Vergleichbarkeit statt, ne? Durch die sozialen Medien sicherlich jetzt auch noch mal mehr angefeuert. Und sage ich mal, es geht ja so ein bisschen rein bis ins frühe Erwachsenenalter. Wir beenden die Schule, das heißt, wir haben Umbruchssituationen, wir verlassen vielleicht unser Zuhause, wir kommen in ein Studium, in eine Ausbildung, in ein ganz neues Umfeld, wo wir noch nicht so vertraute Leute um uns herum haben und, sage ich mal, alte Kontakte dann vielleicht auch zurücklassen. Ne?
Ja.
Und im ganz hohen Erwachsenenalter ist es natürlich tatsächlich so, dass wenn ich über 80 bin, sage ich mal, möglicherweise selbst nicht mehr ganz mobil bin, gar nicht mehr alles wahrnehmen kann, natürlich auch Menschen, wichtige Menschen in meinem Umfeld versterben, ich aufgrund eigener Gesundheitseinschränkungen eben mich mehr zurückziehen muss und tatsächlich, sage ich mal, vor allen Dingen die Quantität der Person um mich herum auch tatsächlich abnimmt. Ne?
Ja. Wie häufig kommt das Thema vor? Also du kannst natürlich nicht so eine genaue Prozentzahl sagen. Sehr häufig oder sagst du, ist es eher zwischendurch so in deinen Gesprächen? Wie häufig kommt das Thema Einsamkeit vor?
Also ich kann gar keine Prozentzahl sagen, ne? Aber gefühlt kommt es eigentlich fast immer vor, würde ich sagen. Ja. Ne? Manchmal ist es, finde ich, eher so, dass ich finde, Einsamkeit ist ein Risikofaktor dafür, eine psychische Erkrankung zu entwickeln, ne? Weil es natürlich irgendwie mit sehr vielen für mich schwierigen Gefühlen verbunden ist, weil es mir massiv Stress macht, wenn ich einsam bin. Und dann ist ja das Risiko, vielleicht eine depressive Störung zu entwickeln, eine soziale Angst zu entwickeln, vielleicht aber auch eine Suchterkrankung zu entwickeln, deutlich erhöht. Ja. Gleichzeitig, das erlebe ich aber noch mehr, ist sozusagen, dass, sage ich mal, eine psychische Erkrankung oder ein großes Problem, mit dem ich mich länger rumschlage, irgendwie Auslöser dafür, dass ich mich zunehmend einsam fühle. Das heißt, ich hatte eigentlich vielleicht vorher eine Zugehörigkeit, aber diese Erkrankung oder dieses Problem separiert mich immer mehr von den anderen.
Ja. Und jetzt sitzen viele wahrscheinlich und denken, oh Gott, bin ich jetzt auf dem Weg zu einer psychischen Erkrankung oder wie sehe ich das? Und was ist so für dich aus professioneller Blick Warnsignale? Was ist da, wo deine Alarmglocken, wo du sagst, das ist kritisch, weil ich glaube, jeder von uns, manchmal fühlt man sich einsam oder denkt auch ein bisschen alleine. Und da gibt es so, wo du sagst, das sind so Warnsignale für dich oder vielleicht auch für einen selbst. Man sagt, vielleicht soll man hier reagieren oder so verhaltensmäßig oder kognitiv oder.
Ja, beides. Ne? Aber vielleicht nochmal einen Schritt zurück irgendwie. Also ich glaube, temporär Einsamkeit zu erleben ist ganz normal. Das haben wir alle. Ja. Ne? Also, ja. Und das ist natürlich mit einem unangenehmen Gefühl verbunden, aber dieses Einsamkeitsgefühl ist ja für uns ein wichtiger Hinweisgeber dafür, der uns mitteilt, unser Bedürfnis nach Nähe, nach Beziehung, nach Bindung ist gerade frustriert. Und das ist sozusagen, ich sage immer, unsere Gefühle zeigen uns immer so ein Hinweisschild, wo wir lang gehen sollen. Und das Gefühl Einsamkeit zeigt uns halt, dass wir uns darum kümmern müssen, wieder irgendwie mehr in Kontakt zu kommen. Ne? Und ja. Wenn ich umziehe, wenn ich den Job wechsle, wenn ich Kinder kriege, wenn die Kinder aus dem Haus gehen, ne, all das sind ja Umbruchssituationen, wo es sein kann, dass ich mich temporär einsam fühle. Und das ist ganz normal. Ne? Und das finde ich auch wichtig, das so ein bisschen zu enttabuisieren, ne, weil das eben oft so schambesetzt ist. Ne? Sondern es ist ja wirklich ein wichtiger Motor, um zu sagen, ah, es gibt mir einen Hinweis, ich muss was tun. So. Und woran man es merkt vielleicht oder was so leichte Zeichen sein können, ist natürlich, wenn ich merke, ich ziehe mich mehr zurück auch. Mhm. Ne? Also aus den Kontakten, die noch bestehen, ich vermeide das eher oder ich bin möglicherweise in einer Gruppe mit Menschen unterwegs und merke, ich fokussiere immer mehr, sage ich mal, auf das, was uns eher trennt als verbindet oder was möglicherweise, sage ich mal, ich auch als Ablehnung oder Desinteresse deuten kann und bin gar nicht so sehr mal mit dem Austausch beschäftigt, mit dem, was ich mitteilen will oder was der andere mir sagt, sondern habe eher, sage ich mal, so eine Brille auf, wo ich immer gucke, was ist ein Beweis dafür, dass ich eigentlich gar nicht mehr so richtig dazugehöre. Und dann werde ich was finden, weil es immer uneindeutige Signale gibt.
Ja, ja, spannend. Ich arbeite in ganz anderen Kontext, das weißt du auch. Da fällt mir so ein Gedanke ein, weil ganz viele von den Zuhörern auch und von denen, mit denen ich arbeite, die gehen momentan durch Change oder Veränderung. Da passiert ganz, ganz viel auf dem Arbeitsmarkt. Mhm. Und so eine Unsicherheit dabei. Und was ich, das kannst du gerne bestätigen oder ablegen, ein bisschen höher ist, dass du sagst, ja, dieses Vertraute zu verlassen, sei es die Schule oder sei es ein Job oder sei es eine vertraute Konstellation, wo die Kinder zu Hause wohnen, ja, erst, dass ein Teil fehlt und dieses Vertraute fehlt, bis man das Neue gefunden hat, bis man den Sprung gewagt hat, dann kann das so ein Einsamkeitsgefühl, ist das richtig?
Ja, würde ich schon so sagen. Ne? Ich sage mal, ein räumlicher Wechsel ist ja auch eher, sage ich mal, so eine soziale Isolation. Das ist ja, ne? Aber trotzdem kann ich mich da temporär einsam fühlen, ne? Weil gerade ein Ungleichgewicht zwischen meinem Bedürfnis und dem, was an Möglichkeiten mir zur Verfügung steht, da ist. Ne? Und das braucht dann auch Zeit, ne? Das finde ich wichtig, ne? Um zu sagen, es ist völlig okay, dass du dich einsam fühlst. Und ein wichtiger Schritt ist ja auch zu sagen, ich für mich bin auch mit mir fein, dass ich mich einsam fühlen darf. Ja. Das Gefühl darf da sein. Ne? Und ich kann vielleicht mir mal ein bisschen Mitgefühl entgegenbringen, um abzuwerten. Ja. Ne? Also das zu akzeptieren, dass es da sein darf. Ne?
Und dann sagst du, und das ist ja diesen guten Hinweis, dass jedes Gefühl versucht, uns ja etwas zu sagen. Zu sagen, etwas brauchst du, etwas fehlt dir. Mhm. Ist es immer Nähe? Ist es immer das, diese vier Grundbedürfnisse? Zugehörigkeit, Bindung, kann es... Was für Facetten könnte dahinter liegen? Was könnte sein?
Was noch für Bedürfnisse dahinter liegen könnten?
Mhm, genau.
Okay, genau. Ich bin da immer ganz nah bei diesen psychischen Grundbedürfnissen allgemein. Ja. Ne? Es kann natürlich Selbstwert sein. Das heißt, Gefühle können mir zeigen, ich brauche irgendwie sowas wie Anerkennung, irgendwie ein gutes, positives Feedback, irgendwie den Eindruck, dass ich etwas gut kann. Also es muss nicht immer nur von außen sein. Ich kann mir ja auch versuchen, selbst ein gutes Feedback zu geben und zu merken, mir ist was gelungen, ich kann was gut. Ne? Das ist sozusagen dann immer auf der Ebene des Selbstwertes. Ne? Also wir brauchen immer wieder, so wie wir immer wieder essen müssen, wenn wir Hunger haben als Bedürfnis, müssen wir auch immer wieder etwas für unseren Selbstwert tun. Das ist ja nicht einmal satt und dann reicht es für den Rest des Lebens, sondern es ist immer wieder eine Aufgabe. Und genauso ist es mit Bindung, genauso ist es aber auch mit sowas wie Orientierung und Sicherheit, auch nochmal ein ganz wichtiges Bedürfnis. Ne? Gerade in Situationen mit Umbruch, die du beschrieben hast, ist ja auch viel Unsicherheit da. Ich habe wenig Kontrolle, ich weiß nicht so richtig, wo geht der Weg eigentlich lang, der jetzt für mich kommt. Ne? Da ist es dann ein wichtiges Bedürfnis, möglicherweise auch so Sicherheit, Orientierung und Kontrolle wiederherzustellen. Ja. Da ist oft Angst mit verbunden mit diesem Bedürfnis. Ne? Also wenn das frustriert ist, empfinden wir oft Angst.
Vor was?
Wir spüren Angst, weil wir uns gerade unsicher fühlen. Ne? Und da ist in der Psychotherapie gerne ein Zugang zu sagen, okay, was brauchst du jetzt, wenn du Angst hast? Ne? Also was wäre ein guter Ratgeber? Wer kann dir gut beiseite stehen? Wie kannst du dir gut beiseite stehen? Um zu sagen, ich stelle mich aber jetzt dieser Situation zum Beispiel.
Ja.
Ne? Oder ich habe etwas, woran ich mich festhalten kann. Sind es meine eigenen Fähigkeiten? Sind es andere Sachen? Sind es andere Personen? Das hängt ja von der Situation so ein bisschen ab.
Ich hatte letzte Woche, als ich mich vorbereitet habe, das für unser Interview hier, unser Podcast, dann kam diese auf einer von sozialen Medien diesen Spruch von Carl Jung.
Ja,
sehr passend. Wort, nicht, ich weiß nicht, ob das direkte Worte war, aber jedenfalls sinngemäß, dass Einsamkeit ist, wenn wir nicht in der Lage sind, unsere Bedürfnisse auszudrücken. Ist das so einfach? Kann man das so einfach sagen, dass solange wir die Bedürfnisse nicht ausdrücken können, dann könnte so Einsamkeit führen? Oder andersrum gesagt, wenn wir die Bedürfnisse ausdrücken können und identifizieren, dann sind wir nämlich einsam. Ist es so einfach?
Naja, also jetzt ist es ja nicht so einfach, unsere Bedürfnisse auszudrücken. Genau, also von daher ist es wahrscheinlich dann nicht einfach. Aber das beschreibt ja, wenn ich nicht authentisch sein kann, ne? Also wenn ich mich nicht mit dem, was in mir ist, wie es mir geht, was ich als Stärke, was ich aber auch als Schwäche erlebe, nicht zeigen kann, fühle ich, kann ich nicht so authentisch mit dem sein und dann fühle ich mich einsam.
Ja.
Ne, und das ist eine große Herausforderung, für unsere Bedürfnisse einzutreten. Ne? Also würden wir jetzt beim Essen nicht so drauf kommen, ne, dass wenn wir das Bedürfnis nach Hunger oder wenn wir Hunger haben, dass wir dann sagen, oh, ich denke drüber nach, ob ich esse, ist das jetzt angenehm oder nicht. Aber bei psychischen Grundbedürfnissen sind wir da sehr zögerlich.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Ne? Also okay, von daher finde ich, ist da schon viel Wahres dran an dem Spruch. Ne? Also Beziehungen bleiben dann eher oberflächlich. Ne? Und diese Oberflächlichkeit ist ja genau das, dass die Qualität dann der Beziehung gar nicht so ist, dass ich mich verbunden fühle. Ne? Aber weil ich mich auch selbst natürlich nicht preisgebe. Es sind ja nicht immer die anderen. Ne?
Ja, genau. Kommt auch dazu. So, Ulrike, und ich bin ja eher so pragmatisch unterwegs. So, ich denke, oh, okay, gut, dann weiß man, wo man hingucken soll und wie macht man es dann? Dann habe ich festgestellt, gut, ich bin einsam und jetzt weiß ich auch, dass es, weil ich brauche Nähe und ich brauche Bindung. Und dann? Und jetzt?
Ja. Dann wird es schwierig. Okay. Nein, dann wird es nicht irgendwie. Ja, dann sage ich mal, gibt es verschiedene Ansatzpunkte. Ich kann natürlich erst mal gucken, wen habe ich denn eigentlich? Ja. Ne? Also gar nicht so sehr zu schauen, oh, was haben die anderen alle und was machen die anderen alle, sondern wen gibt es eigentlich für mich? Ne? Also wer ist in meinem sozialen Netz? Wer ist in meinem Inner Circle? Ne, wer ist aber vielleicht ein bisschen weiter draußen, zu dem habe ich gar nicht so regelmäßig Kontakt. Wer davon ist vielleicht aber eine Person, die ich ganz spannend finde? Wer von meinen Arbeitskolleginnen ist vielleicht jemand, wo ich sage, sympathisch habe ich aber irgendwie noch nie mehr als 3 Worte gewechselt. Das heißt, zu schauen, wie kann ich da bei dem, was um mich herum ist, ne, oder ist die Bäckerin, wo ich meine Brötchen kaufe, eine nette Frau. Ne? Also wie kann ich bei den Personen, die es schon gibt, irgendwie gucken, wo möchte ich möglicherweise etwas intensivieren? Ja. Und dann bedeutet es natürlich, dass ich, sage ich mal, mit allen sozialen Kompetenzen, die ich habe, versuche, da in Kontakt zu kommen.
Ja.
Ja? Und kleine Schritte zu machen. Also nicht hinzugehen und immer sagen, du bist mir so sympathisch, können wir beste Freunde werden, sondern Schritt für Schritt zu schauen, immer zu sagen, Mensch, du hast heute eine schöne Bluse an. Oder ne, der Bäckerin sagen, es ist toll, dass sie immer ne, jedes Mal irgendwie so freundlich mir die Brötchen verkaufen. Oder eine Frage zu stellen. Ich sage immer, die hilfreichste Strategie ist immer, wenn man nicht weiß, wie man reden soll, stell einfach viele Fragen. Damit wirkst du interessiert und damit wirst du sympathisch für andere Menschen.
Das stimmt.
Ohne, dass ich jetzt erstmal viel von mir preisgeben muss.
Ja.
Ne?
Ja.
Ne? Und dann denke ich, ist es wichtig, so Mikro Selbstoffenbarung irgendwie zu betreiben bei den Menschen, wo ich sage, die sind für mich spannend, mit denen möchte ich in Kontakt kommen. Das heißt, eine Kleinigkeit von mir, jetzt zum Beispiel im Arbeitskontext preiszugeben, Mensch, zu sagen, Mensch, das ist mir schwer gefallen, weil. Ne? Mhm. Und nicht gleich zu sagen, ich bin total selbstunsicherer Typ, ne? Sondern wirklich zu gucken, ich gebe so eine Kleinigkeit preis und eigentlich entwickelt sich sowas ja. Ne? Das heißt, wenn ich ein bisschen was von mir preisgebe und es die Person ein Interesse an mir hat, dann wird die auch eine Kleinigkeit preisgeben und so entsteht zunehmend mehr Qualität und Nähe.
Ja.
Ne? Und ich laufe nicht Gefahr, und das ist ja echt oft was, was uns in Einsamkeit hält, zurückgewiesen zu werden. Ne? Also es ist ja ganz viel Angst vor Zurückweisung da.
Ja.
Vor Zurückweisung da.
Und dann lernt man durch diese kleine positive Bestätigung, das ist dann doch...
Genau. Wenn da gut mit umgegangen wird, kann ich den nächsten Schritt wagen. Ne? Also das Risiko ist dann auch nicht so groß.
Ja.
Ne? Und die Hürde ist auch nicht so groß.
Ne? Ja. Da kam ja vor 2 Jahren ein, oder sind es 2 Jahren, ein Studie von Harvard Universität, wo es ging darum, was sind so die wichtigsten Faktoren in einem Leben für einen Menschen, für Zufriedenheit und glücklich sein. Mhm. Und Punkt 1, Beziehungen. Also tiefe Beziehungen, natürlich die Menge, das wird auch sehr oft verwechselt, doch, ich habe doch so viele Freunde.
Ja.
Und in der positiven Psychologie sagt man ja auch, also wenn man, was hat Seligman gesagt, wenn man diese eine Person hat, die man 3 Uhr morgens anrufen kann, geht es einem gut.
Mhm.
Also vielleicht auch nicht dieses Gedanke, ich muss jetzt 10 Freunde machen
oder
ich brauche 10. Also man braucht ja wahrscheinlich ganz, also es geht um die Tiefe oder Qualität. Ja?
Genau, und auch genau um die Qualität, genau. Das ist eigentlich, glaube ich, das Wesentliche und es muss auch gar nicht alltäglich sein. Nee. Ne? Also viele beschreiben ja auch, oder ich hatte mit einer Freundin jetzt da auch drüber gesprochen, die sagte, ich bin dann weggezogen und war sehr alleine dort, aber weil ich weiß, dass ich tiefe Beziehungen habe, auch wenn ich auf die jetzt gerade hier vor Ort gar nicht zugreifen kann, war das etwas, was verhindert hat, dass ich mich einsam fühle.
Ja.
Ne? Also das Wissen darum hat schon gereicht eigentlich.
Ja.
Ne?
Ja.
Und es jetzt wirklich aktiv zu nutzen. So.
Ja.
Ne?
Gut, Ulrike, ein Phase, der auch sehr oft, finde ich, unterschätzt wird, ist, wenn das Arbeitsleben zu Ende geht. Und dass man dann in diese Rente rübergeht und vielleicht, du darfst natürlich gerne korrigieren, die Generationen, die jetzt in Rente gehen, die haben ja oft eine andere Arbeitseinstellung und Loyalität gegenüber den Arbeitgeber, als wir vielleicht heute finden. Und was ich erlebe, ist, dass da auch so eine gewisse, es ist fast wie so ein Bein abzuschneiden oder ein Arm abzuschneiden, so ein Stück der Identität.
Ja.
Und dass da auch Einsamkeit sich melden könnte, ist vielleicht fast zu erwarten oder wie siehst du das?
Hätte ich subjektiv, bevor ich jetzt mir das angeguckt habe, welche Gruppen am meisten Einsamkeit erleben, hätte ich genau auch die Phase beschrieben, weil das auch so mein subjektiver Eindruck ist. Ne?
Ja.
Deshalb war ich ganz überrascht, dass das nicht so war, aber das hängt wohl offensichtlich damit zusammen, dass viele diese temporäre Einsamkeitskrise dann ne, nach Berentung auch überwinden. Ne? Also, dass das nicht so ein dauerhafter Zustand ist.
Okay.
Das heißt aber eben im Umkehrschluss auch, dass tatsächlich viele in dieser Phase Einsamkeit erleben. Ne? So, weil du, so wie du es beschreibst, ne? Also Menschen, und diese Menschen haben sich sehr stark über Arbeit definiert. Ne? Das ist ein Teil ihrer Identität. Die haben oft auch sehr intensive Kontakte dann möglicherweise ausschließlich zu Kolleginnen geführt. Das ist dann auf Schlag auch alles weg. Ne? Diese Tagesstruktur, diese Zeitgeber fallen weg, Tage werden irgendwie formlos. Und diese unendliche Freizeit und Freiheit muss ja auch erstmal gestaltet werden. Ne? Das ist eine große Herausforderung für die Menschen. Ne? Und wenn ich dann nicht irgendwie, vielleicht schon vorher im Rahmen noch, wenn ich noch im Job bin, geguckt habe, was interessiert mich noch, welchen Gruppen kann ich mich vielleicht auch noch zugehörig fühlen, welche Hobbys habe ich oder möchte ich anfangen, ne? Dann ist das erstmal immer ein großer Einschnitt. Ne?
Ja.
Also das ist, da sind wirklich viele auch sehr überrumpelt von.
Ja. Ne? Daraus höre ich dann auch deinen Rat, also diese wirklich frühzeitig auch nach anderen Zugehörigkeitsgruppen damit es dann nicht
zum Beispiel, oder aber dann spätestens dann, wenn man sozusagen in diese Einsamkeit kommt, dann zu gucken, na, was kann ich jetzt tun? Ne? Also ich finde da, also viele von denen, die ich auch jetzt in Behandlung zum Beispiel mitbekomme, fangen dann tatsächlich irgendwann was Ehrenamtliches an zum Beispiel. Suchen sich vielleicht auch noch eine Sportgruppe oder einen Sprachkurs oder sonst was, aber da spielt Ehrenamt wirklich eine wichtige Rolle.
Ja. Ja,
weil das natürlich die auch nochmal so einen anderen Wert gibt. Ne?
Also, ja, ja, genau.
Weil du hinterfragst ja, auch, welchen Wert habe ich für die Gesellschaft noch, wenn ich nicht mehr arbeite. Ne?
Ja.
Und es bringt dich aber auch aus der Einsamkeit heraus.
Und ich greife das Wort Gesellschaft dann auch auf.
Mhm.
Wenn wir so einen größeren Blick darauf schauen, würdest du das als Tabu sehen oder ist das zu großes Wort, Einsamkeit? Wie schätzt du es ein?
Also ich glaube, es hat sich durch die Pandemie ein bisschen verändert. Ne? Also es ist ja danach irgendwie mehr Thema in der Gesellschaft geworden, ne? Weil, sage ich mal, durch diese soziale Distanzierung, die da notwendig war, glaube ich, danach auch das Thema mehr Einsamkeit mehr sozusagen in den gesellschaftlichen Fokus geraten ist. Es gibt jetzt auch so ein Kompetenznetz in Deutschland, die sich sehr viel damit beschäftigen, die sich vernetzen. Du kannst also bei dieser Organisation, da gibt es auch eine Landkarte, wo du gucken kannst, wo gibt es in meiner Region offene Treffs, was gibt es da für Angebote gegen Einsamkeit. Also da, glaube ich, ist so ein bisschen Enttabuisierung hat stattgefunden. Nichtsdestotrotz glaube ich, und ich hatte das auch nochmal gelesen, an irgendeiner Uniklinik haben die mal eine Einsamkeitssprechstunde eingerichtet und es hat sich immer keiner angemeldet.
Ja.
Ne? Ja. Die haben das beworben auf allen Kanälen, weil es eben tatsächlich so schambesetzt ist. Ne? Ja. Und deshalb wird es immer eher so Sekundärthema. Ich hätte auch immer große Lust, meine Gruppe gegen Einsamkeit anzubieten. Aber ne, mit diesem Wissen, dass das so schambesetzt ist, ist es tatsächlich schwierig, Leute da zu erreichen oder die da, sage ich mal, so zu ermutigen, dass sie sich damit auch einfach melden können. Ne?
Ja. Also das kann ich nur bestätigen. Wenn das Thema kommt, ist dir immer so fast geflüstert in meinen Kursen. Mm. Wo wir reden über Stressoren und wir reden über Glaubenssätze und so weiter. Und es kommt dann, ja, wie gesagt, fast geflüstert. Naja, ich fühle mich eigentlich auch einsam. Mm. Und dann
steht das
im Raum. Ne? Und alle denken, du sitzt doch in der Gruppe, du bist doch hier jeden Tag. Und weil viele wahrscheinlich diesen Einsamkeit und Alleine sein verwechseln.
Mm.
Ja, dass sie denken, du bist doch so viele Menschen. Und welche Möglichkeiten oder was würdest du empfehlen? Welche Art von Verantwortung können wir entweder als Gesellschaft nehmen oder wenn wir sagen in kleiner Gesellschaften als ein Unternehmen, ohne dass wir können nicht Verantwortung nehmen für die Einsamkeit der anderen natürlich, aber aufeinander zu achten schon?
Ja, das auf jeden Fall, ne? Also das finde ich hilfreich, ne? Also tatsächlich auch mal, sag ich mal, im Kollegium rumzuschauen, wer ist vielleicht da immer eher sehr ruhig, ne? Wer geht bei so Smalltalk-Runden vielleicht schneller weg und da versuchen vielleicht einfach mal kurz in Kontakt zu treten. Ne? Ja. Also wer wirkt vielleicht auch so sozial unsicher auf mich, weil das passiert, wenn ich mich einsam fühle, dann werde ich auch immer so in der Interaktion mit anderen unsicherer. Ne? sage ich mal, ein gutes Gespür dafür zu entwickeln, auch wirklich immer alle zu fragen, alle einzuladen. Ne? Also so vielleicht zu gucken, kann ich anstatt jetzt gerade eine Mail zu schreiben oder den Hörer in die Hand zu nehmen, nicht drei Büros weitergehen und einfach mal klopfen und die Sache persönlich klären. Also es geht ja, sage ich mal, gerade in Arbeitswelten auch darum, irgendwie noch zu gucken, inwieweit bin ich überhaupt noch informell im Austausch.
Ja.
Ne? Also Homeoffice und Meetings, Online-Meetings, die tragen ja nicht dazu bei, dass dieses Atmosphärische, diese persönliche, diese Nähe überhaupt noch so richtig entstehen kann. Ne?
Genau so ist das. Und das erkennen ja ganz viele Unternehmen auch jetzt, dass, dass genau das fehlt. Ne?
Ja,
das Zwischenmenschliche.
Ja. Und das erleben Arbeitnehmerinnen ja eben genauso. Ne? Nichtsdestotrotz ist manchmal, sag ich mal, bleiben die dann trotzdem im Homeoffice, obwohl sie merken, es tut mir nicht gut. Ne?
Genau.
Ja.
Ja, weil ich denke, so, da ist so ein kleiner Schwierigkeit da drin. Es wäre so, als würde man zu jemandem, der sehr introvertiert ist und Redeangst haben, sagen, du musst dich doch einfach nur da hinstellen.
Mhm.
Ja? Mhm. Ja, klar muss die Person sich einfach nur hinstellen und was sagen, aber das ist ja genau das, was die nicht wollen können und was die befürchten. Und bei Einsamkeit ist es ja auch logisch, dass man Kontakte suchen soll, aber genau das, was dann auch am schwierigsten fällt.
Mhm.
Und ich möchte auch nicht die Verantwortung abgeben und sagen, na, alle anderen müssen sich da kümmern.
Mhm.
So eine geteilte Verantwortung vielleicht, auch wenn wir so auf Unternehmen gucken.
Ja, und es hängt natürlich ein bisschen damit zusammen, finde ich, was für eine Fehlerkultur oder Fehlerfreundlichkeit gibt es denn in so einem Unternehmen? Ne? Jetzt bin ich so gar nicht in Unternehmensbereichen tätig, ne? Aber wenn es natürlich, irgendwie Möglichkeiten, Treffen gibt, wo es eben tatsächlich jetzt nicht nur um Formales oder um die fünfte Akte, die ich bearbeitet habe, geht, sondern auch zu gucken, wer bringt was an Fähigkeiten, an Besonderheiten, an Ressourcen ein. Wer traut sich, einen Fehler zuzugeben und das zu feiern, sage ich mal. Und dann ist super, dass sie das sagen, weil daraus können wir alle lernen, sowas.
Ja.
Ne? Also wenn so eine Offenheit entsteht, glaube ich, dann sind gute Chancen da, dass da mehr Nähe insgesamt entsteht.
Absolut, das ist ein Thema, was ich auch öfter hier im Podcast hatte, das mit psychologischer Sicherheit. Hm. Und das ist das, was du gerade auch bestätigst, weil das ist eigentlich Voraussetzung.
Ja.
Weil sonst will keiner ja sagen, ja, ich bin einsam. Gut, Ulrike, wir sind fast hier am Ende und ich würde dich gern fragen, wenn jetzt jemand hier sitzt und hört zu und sagt, ja, das bin ich. Ich finde nicht, dass es so ein großes Problem ist, dass ich wirklich eine therapeutische Begleitung brauche, aber ich fühle mich wirklich oft einsam.
Mhm.
Was würdest du dieser Person raten oder sagen?
Gut, erstmal würde ich sagen, toll, dass du das so dir zugestehen kannst, ne, und es ist ganz wichtig. Und es ist eben ein Zeichen, nicht ein Zeichen dafür, dass du falsch bist, sondern ein Zeichen dafür, dass du was anderes brauchst. Ne? Und jetzt kannst du dich damit beschäftigen, was ist das, was ich brauche? Und wenn du sagst, dabei brauche ich Unterstützung, kannst du dir Beratung, Coaching, Therapie oder was auch sonst suchen. Ne? Oder gucken, ob du andere Möglichkeiten findest, zum Beispiel in deinem sozialen Umfeld, mit wem du da sozusagen vielleicht, wie ich es vorhin beschrieben habe, wen du da aus den bestehenden Kontakten vielleicht mal kontaktieren kannst und mit dem ein bisschen näher in Austausch kommen kannst. Aber erstmal ist das Gefühl völlig in Ordnung, ne? Das teilst du mit ganz vielen. Und nimm es als Hinweisschild, dass du was brauchst. Und es ist gut, dass du das spürst, was du brauchst.
Ja.
Und mach einen kleinen Schritt. Es geht nicht darum, du wirst nicht morgen sozusagen da eine Lösung für haben, aber einen kleinen Schritt. Ne, und sei es, wie gesagt, ein kurzes Gespräch im Supermarkt, sei es ein freundliches Zulächeln in der Fußgängerzone oder sei es ein kurzes Telefonat oder ein Brief an eine frühere alte Freundin, all das kann irgendwie schon ein erster Schritt sein. Man kann aber auch professionelle Hilfe dafür in Anspruch nehmen.
Ja. Okay. Vielen, vielen Dank, Ulrike, das war sehr, sehr wertvoll und ein sehr, sehr wichtiges Thema, finde ich auch. Wenn jemand sitzt und hat zugehört und sich angesprochen, dann nimm diese sehr wichtigen Rat auch mit. Und ich finde es so wichtig, ich fasse zusammen hier, dass du sagst, das ist kein Tabu, das ist kein Versagen, das ist eine
wichtige
Stimme.
Ist ein Hunger in uns eigentlich, ne?
Genau. Ja, das ist ein Hunger. Du hast Hunger.
Ja.
Und dann mit kleinen Schritten.
Ja.
Dann arbeit dagegen. Okay. Vielen Dank, Ulrike.
Danke,
dass du da warst.
Sehr gerne.
Hat dir der Podcast gefallen? Dann vergiss nicht, ihn zu abonnieren und schick auch gern einen Link an Freunde oder Familie weiter. So können sie ja auch was davon haben. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.